Pflegekinderhilfe. Zusammenarbeit in einem Zweifamiliensystem. Ein Podcast in 4 Folgen von Kompetenzzentrum Pflegekinder und Perspektive Institut. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1. Zusammenarbeit mit Eltern in der Pflegekinderhilfe. Ein Modellprojekt unter der Lupe. Ich bin Katrin Behrens vom Kompetenzzentrum Pflegekinder.
Zu lange hat sich die Pflegekinderhilfe nur und ausschließlich auf das Kind und den Jugendlichen in seinem neuen Bezugssystem konzentriert. Begleitet und beraten wurden der junge Mensch sowie seine Pflegeeltern. Die Eltern sind dabei oft eher in den Hintergrund geraten. Doch Expertinnen aus Wissenschaft und Praxis weisen schon seit langem darauf hin, dass ein zu enger Fokus nicht zur bestmöglichen Gestaltung der Hilfeplan führen kann. Dass vielmehr alle eng am Leben des Kindes beteiligten Menschen systematisch mit einbezogen werden müssen. Nicht zuletzt das neue Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, das am 10. Juni 2021 in Kraft getreten ist, betont insbesondere den Einbezug der Eltern in die Hilfeplanung für ihre fremd untergebrachten Kinder. Was können wir aber tun? Wie können die Fachkräfte der Pflegekinderhilfe hier ebenso sensibel wie kompetent vorgehen, sodass die Zusammenarbeit mit den Eltern als Ressource genutzt werden kann? Sprechen möchte ich darüber mit Dirk Schäfer, dem Leiter vom Perspektive-Institut für sozialpädagogische Praxisforschung und Entwicklung in Bonn. Er kommt von der Universität Siegen und ist Mitglied der dort entstandenen Forschungsgruppe Pflegekinder, mit der das Kompetenzzentrum Pflegekinder schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet. Hallo Dirk.
Hallo Katrin.
Die Corona-Krise hat uns in der Pflegekinderhilfe ja etwas Bemerkenswertes gezeigt, dass nämlich viele Eltern und Pflegeeltern bei den Absprachen um die sogenannten Umgangskontakte ziemlich kreativ und konstruktiv miteinander umgegangen sind. Viele haben sich einfach so getroffen, auf einen Spaziergang im Park, auf einen Plausch am Spielplatz. Was ist denn das überhaupt für eine Situation von Pflegekindern in dem, was wir manchmal ein Zwei-Familien-System nennen?
Was du gerade ansprichst, ist die Situation von Kindern und Jugendlichen, die nicht bei ihren Herkunftsfamilien leben können, dürfen, die dann aufgrund von Entscheidungen von Jugendämtern oder auf Wunsch von den Sorgeberechtigten bei Pflegefamilien unterkommen und bei denen aufwachsen und sich entwickeln können. Wir haben schon viele Jahre jetzt zu dem Thema gearbeitet, geforscht, Praxisentwicklung betrieben. Und ein, wie ich finde, ganz interessanter Punkt ist, dass wenn man mit den Menschen, sowohl den Kindern, Jugendlichen und auch mit den Erwachsenen spricht, dass die häufig einen gemeinsamen Wunsch haben, nämlich, dass ihr Leben ein ganz normales Leben sein soll. Das ist insbesondere ein großer Wunsch von den Kindern und Jugendlichen, die in den Familien leben, dass sie die Idee haben, ich will mich nicht komisch fühlen, nur weil ich jetzt in einer Pflegefamilie lebe und gleichzeitig aber auch noch eine leibliche Mutter und einen leiblichen Vater habe, sondern das ist eben meine Lebenssituation.
Und trotzdem stelle ich mir vor, gibt es da doch wahrscheinlich auch Loyalitätskonflikte für die Kinder oder Jugendlichen.
Ja, das Thema Loyalitätskonflikte, was du ansprichst, ist ja eins, was in der Pflegekinderhilfe ein enorm wichtiges ist, weil Loyalitätskonflikte für Kinder und Jugendliche eben ganz schwer zu bewältigen sind. Also so als kleines Beispiel dafür, wenn man sich hin und her gerissen fühlt und nicht so richtig weiß, wer sind jetzt eigentlich meine richtigen Eltern, meine leiblichen Eltern oder meine Pflegeeltern? Wen darf ich eigentlich lieb haben? Muss ich irgendjemanden mehr lieb haben als den anderen? In der Pflegekinderhilfe wird manchmal so getan, als seien Loyalitätskonflikte sowas wie Naturgesetze, als könnten Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien nur aufwachsen und gleichzeitig Loyalitätskonflikte haben. Das ist aus unserer Erfahrung aber völlig falsch. Man kann Loyalitätskonflikte deutlich reduzieren und sogar verhindern, wenn man zwischen den Eltern und den Pflegeeltern eine Umgangsweise schafft herzustellen, mit zu konstruieren seitens der Fachkräfte, die eben dann nicht mehr konkurrenzbezogen ist, sondern die eher sagt, wir kümmern uns gemeinsam um dieses Kind.
Ja, in Deutschland gibt es aus der Statistik von 2019 226.000 Kinder und Jugendliche, die, wie du gesagt hast, aus verschiedenen Gründen vom Staat aus ihrer Familie heraus und in Obhut genommen werden müssen. Und fast ein Drittel dieser Kinder, rund 90.000, werden inzwischen in Pflegefamilien vermittelt. Tendenz ist steigend. Diese Kinder haben ganz unterschiedliche Altersstufen, von Säuglingen bis hin zu schon fast Erwachsenen. Die staatliche Unterstützung, die sie erhalten, das sind die sogenannten Hilfen zur Erziehung, also ein Unterstützungsangebot, das den Eltern in ihrer schwierigen Situation zukommt. Die Jugendämter und Pflegekinderdienste begleiten dann die Kinder hin zu den neuen Familien, die sie als Pflegefamilien aufnehmen. Aber was ist dann mit den Eltern? Warum tun sich die Fachleute hier manchmal so schwer mit dem Umgang und den Kontakten zur Herkunftsfamilie?
Ja, das ist, glaube ich, eine entscheidende Frage, an der sich die Qualität der Pflegekinderhilfe in Zukunft messen lassen muss. Und insbesondere über den Paragraphen 37 im SGB VIII eine Absicherung gegenüber den Eltern, dass man sich, auch wenn ihre Kinder untergebracht sind, um sie kümmern muss. Das wird an vielen Stellen nicht in hinreichendem Maße gemacht. Das kann einmal daran liegen, dass die Personalkapazitäten in den Jugendämtern nicht ausreichen, um sich auch noch um die Eltern zu kümmern. Mein Eindruck ist ehrlicherweise aber, dass es häufig auch damit zusammenhängt, dass es große Vorbehalte gegenüber der Gruppe von Eltern gibt, die sich nicht hinreichend um ihre Kinder selbst kümmern konnten. Und dass man dann auch so die Frage stellt, ist es jetzt eigentlich notwendig, dass wir uns denen in ausführlichem Maße nochmal widmen und die dabei unterstützen, ihr Leben sozusagen auf die Reihe zu kriegen, damit sie dann zu einem späteren Zeitpunkt sich vielleicht wieder selbst um ihre Kinder kümmern können. Das ist allerdings eigentlich Auftrag der Jugendämter, so wie es auch im Gesetz festgelegt ist.
Also scheint es doch ein wichtiges Thema zu sein in der Pflegekinderhilfe, wie man den Einbezug der Eltern, die ein wichtiger Teil dieses Zweifamiliensystems sind, irgendwie bewerkstelligen kann. Was hat dich da als Wissenschaftler auf den Plan gerufen?
Im Rückblick auf diese Situation in der Forschungsgruppe Pflegekinder an der Uni Siegen, wie wir das Thema angegangen sind, war das so, dass wir zunächst damit begonnen haben, sehr ausführliche biografische Interviews mit ehemaligen Pflegekindern zu führen und dadurch eine interessante Perspektive, eine Innenansicht von den Kindern und Jugendlichen im Grunde genommen erhalten haben. Aber was wissen wir denn eigentlich über diese Gruppe der Eltern? Und das hat bei uns sehr intensiv ausgelöst, dieses Interesse und die Motivation, dass man mit denen persönlich ins Gespräch kommen muss und eben auch nicht anfängt, einfach nur über sie zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen, um besser zu verstehen, was ist denn ihre Lebenssituation, was sind ihre Probleme und Nöte und wo müsste man ansetzen, um ihre Lebenssituation und Lebensbedingungen gegebenenfalls auch mit Unterstützung der Jugendhilfemaßnahmen zu verbessern.
Und daraus haben das Kompetenzzentrum Pflegekinder und das Institut Perspektive dann ein Modellprojekt entwickelt. In drei Sätzen. Worum geht es? Wer ist beteiligt und was passiert da?
Beteiligt sind außer dem Perspektive-Institut und dem Kompetenzzentrum drei freie Träger, die aus unserer Einschätzung heraus sehr ambitioniert dieses Thema angegangen sind und schon in der Vergangenheit zu dem Thema gearbeitet haben. Das ist einmal PIP in Bremen, PFIF in Hamburg und Wellenbrecher die Option in Herne. Und was in dem Projekt passiert, ist Folgendes. Wir haben an den drei Standorten mit unterschiedlichen Beteiligten, also einmal den Fachkräften selbst und dann auch den Eltern, Pflegeeltern und Pflegekindern ausführlich Gespräche geführt, um erstmal herauszukriegen, was wären denn interessante Ansätze, um die Eltern fortlaufend und auf eine gute Weise mit ins Boot zu kriegen in so einem Pflegeverhältnis.
Das heißt, es gibt schon ganz gute Ansätze, wie Pflegeeltern und Eltern zusammenarbeiten können oder wie sie in Kooperation sich gemeinsam um das Kind kümmern können. Und es wäre interessant, dieses Wissen auch anderen Diensten zur Verfügung zu stellen, weil ja für alle die Frage ist, wie fängt man an und wie kann man es am besten machen? In den nächsten Folgen dieses Podcasts stellen wir die praktischen Vorgehensweisen unserer Partner im Modellprojekt konkreter vor. Aber jetzt hören wir mal, was Eltern, deren Kinder in einer Pflegefamilie leben, selbst über den Kontakt zur Pflegefamilie sagen.
Da finden halt regelmäßige Kontakte statt und jetzt natürlich durch Corona auch über Meetings. Da treffen wir uns dann halt gemeinsam zu dritt, also die Pflegemama, der Fachdienst und ich online zusammen. Und das finde ich auch sehr schön, dass auch der Fachdienst zu uns nach Hause gekommen ist. Den Termin haben wir wahrgenommen, dass ja, wir hier in meinem Umfeld mal zusammen waren. Da habe ich das Gefühl, ich werde auch gesehen. Und ja, was auch wirklich wichtig ist, finde ich.
Also der Austausch zwischen Pflegefamilie und leiblichen Eltern, dass die leiblichen Eltern sich trotzdem irgendwie wohlfühlen und angekommen fühlen, ne? Und mit im Boot sitzen.
Also ich habe da das große Glück, dass die Pflegemutter sehr schnell erreichbar ist. Ich darf auch also halt meine Sorgen äußern. Wichtig ist da, dass beide Seiten offen sein können und dass es Verständnis gibt, auf beiden Seiten auch. Ich muss natürlich auch Verständnis auf die Pflegemutter haben.
Auch Pflegeeltern haben wir gefragt, wie das aus ihrer Warte aussieht.
Es ist halt wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, dass nicht eine Seite versucht, irgendetwas durchzusetzen, nur um die andere Seite zu ärgern oder so. Da haben wir bisher immer ein sehr gutes Miteinander gefunden und auch immer eine gute Gesprächsgrundlage gehabt. Und ich glaube, die sind sehr froh, dass wir alles mit ihnen besprechen, was im Leben der Kinder passiert. Und wir sind froh, dass sie uns da auch wertschätzend begegnen und froh sind, dass die Kinder bestimmte Möglichkeiten haben und das dann auch immer allen so zugestimmt haben.
Ja, dass eigentlich der Fokus aufs Kind ist in allem und auch eine Akzeptanz dafür entsteht von allen Seiten, dass das Kind einen schwierigen Start ins Leben hatte und dass jetzt es nicht um die Bedürfnisse der Eltern geht, sondern jetzt geht es um die Bedürfnisse des Kindes, damit das sich gut entwickeln kann.
Ich habe aber immer das Gefühl, dass bei uns schon so ein bisschen auch der Schlüssel war, dass wir beim Besuchskontakt einfach ganz normal miteinander am Tisch sitzen können, normalen Kaffee miteinander trinken können, auch mal so über ganz alltägliche Dinge reden können, auch mal einen Witz machen können. Aber eben alles, was die Kinder betrifft, immer sehr transparent kommunizieren und immer normalen Umgang miteinander haben und nicht so dieses Gefühl, dass man auf unterschiedlichen Ebenen steht.
Ja, dass man vielleicht ein bisschen offener an die ganze Sache herangeht und mit weniger Erwartungen. Manchmal muss man sich auch ein Stück zurückstellen und den anderen so zu nehmen, wie er ist. Und den anderen den Raum gibt, ihm zuzuhören, versuchen zu verstehen, dann klappt das alles dann besser.
Ja, ich glaube, dass wir das tatsächlich gut hinbekommen. Also nicht nur wir als Pflegeeltern, sondern auch, da muss ich ganz klar auch sagen, dass die leiblichen Eltern da auch ganz toll das Gleiche im Blick haben, dass es für die Kinder immer am schönsten ist, wenn alle Parteien, sage ich mal, also vernünftig miteinander umgehen, ne, harmonisch miteinander sind, freundlich zueinander sind. Und Kinder merken auch, ob man das nur spielt. Und ich glaube, dass es bei uns tatsächlich gut klappt. Also wir haben es wirklich so umgesetzt. Die Kinder sagen zu uns Mama und Papa und sagen zu den leiblichen Eltern auch Mama und Papa plus Vorname jeweils. Und das ist für die Kinder inzwischen völlig normal zu sagen, ich habe zwei Mamas, ich habe zwei Papas. Und es ist auch, glaube ich, für die leiblichen Eltern inzwischen völlig okay, sagen zu können, die Kinder leben dort, sind aber immer noch ein Teil meines Lebens. Und ich glaube, wir kriegen diesen Spagat auch ziemlich gut hin.
Alle sagen dabei immer, dass die Kooperation zwischen Eltern und Pflegeeltern auch zum Besten des Kindes sei. Aber stimmt das überhaupt? Was sagen die Pflegekinder selbst?
Ich habe mir immer gewünscht, dass meine leiblichen Eltern wissen, quasi, dass ich immer noch für die da bin, andersrum halt auch. Oh mein Gott, da fällt mir gerade spontan echt eine Situation ein. Ich hatte die Konfirmation vor ein paar Jahren und meine leibliche Mutter und meine Pflegemutter standen Hand in Hand in der Kirche und haben beide geweint vor Freude, weil sie so stolz auf mich waren. Das hat mich so baff gemacht einfach, weil ich irgendwie gar nicht gerechnet hätte, dass meine leibliche Mutter und meine Pflegemutter wegen mir geweint haben. Meine leibliche Mutter weiß komplett, dass sie meinen Pflegeeltern vertrauen kann, dass sie quasi mir nichts antun und dass sie immer auch für mich sorgen. Und die haben das wirklich so weit hingekriegt, dass sie wirklich, wenn es andere Meinungen gab, die haben das mit der Fachberatung geklärt, die für uns zuständig ist. Und die ist halt wirklich für alle Parteien wirklich ja zuständig.
Und jetzt nochmal zu uns Fachkräften in der Pflegekinderhilfe. Ich spreche wieder mit Dirk Schäfer vom Perspektive-Institut. Dirk, wir haben das ja mal so bezeichnet, mittendrin und zwischen allen Stühlen. Ich habe den Eindruck, es ist gar nicht so leicht, eine ausgewogene Position zwischen den verschiedenen Beteiligten zu finden. Worauf kommt es an? Was meinst du?
Also ich glaube, Familie ist immer ein ziemlich komplexes Prozedere so. Das kennt vielleicht auch jeder von seiner eigenen Familie. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da kommen einfach noch ein paar mit dazu und wollen mitmischen in dem ganzen Spiel, dann kann das nicht leichter werden, sondern wird es erstmal komplizierter. Und sich darauf erstmal einzulassen, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, und irgendwie glaube ich, man muss vor allen Dingen Begegnungsräume schaffen, in denen immer wieder die Beteiligten, die Akteure miteinander in Austausch gehen und auch hören, was der jeweils andere denkt, ne?
ich muss jemanden auch erstmal kennenlernen und kann ja nicht von vornherein davon ausgehen, da hat jemand anders entschieden, das ist jetzt irgendwie ein guter Mensch und deshalb muss ich den auch gut finden, sondern ich muss den ja erstmal beschnuppern können, muss mal überlegen, kann ich eigentlich mit dem, stimmt die Chemie oder stimmt sie nicht? So wie wir das auch bei unseren persönlichen Kontakten haben. Wir lassen uns ja auch nicht auf ein fünftes Treffen mit irgendjemandem ein, den wir schon beim ersten Treffen richtig blöd fanden.
Natürlich geht es irgendwie um einen Aufwand, aber Pflegekinderhilfe ist ja ein Aufwand, den wir betreiben wollen, um Kindern, die unverschuldet in Not geraten sind, Unterstützung zu geben und ihnen ein gutes Fortkommen zu ermöglichen.
Ja, absolut. Es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, warum man an irgendeiner Stelle jetzt den Aufwand reduzieren sollte, sondern im Gegenteil, wir haben ja in einer Breite Erkenntnisse vorliegen, dass die Pflegeverhältnisse hervorragende Entwicklungsbedingungen für Kinder liefern können, insbesondere dann, wenn wir alle Beteiligten damit im Boot haben. In dem Moment, wo uns Einzelne verloren gehen, kommt das ganze System aber auch schnell ins Wanken und ist störanfällig.
Aber man muss natürlich auch sagen, viele Pflegekinderdienste arbeiten personell total hart am Limit und wissen kaum, wie sie das bewerkstelligen sollen, was sie an Begleitungs-, Vorbereitungs-, Beratungs- und Krisenarbeit zu leisten haben. Trotzdem meine ich, das muss in den Begleitungsauftrag mit hinein. Aber wie sollen die Dienste das leisten und wie kann man erreichen, dass sie dafür dann auch die entsprechenden Ressourcen bekommen?
Weißt du, ich habe manchmal den Eindruck so, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der alles eigentlich konstruiert und von uns Menschen gestaltet ist. Und solange das so ist, bin ich eigentlich ziemlich mutig darin zu fordern, dass alles auch irgendwie anders oder vielleicht auch manchmal besser sein kann, als es im Moment der Fall ist. In dem Moment, wo wir alles akzeptieren und sagen, ja, so sind die Bedingungen, damit muss man sich jetzt zurechtfinden und arrangieren, ist ja überhaupt keine Luft mehr zum Atmen und auch keine Luft nach oben, was die Entwicklung angeht. Mein Anliegen ist, lasst uns das zusammen anpacken und in Zukunft besser machen, als es in der Vergangenheit gemacht worden ist.
Du hast das Projekt ja 2 Jahre lang intensiv begleitet und hast alle Gespräche geführt mit allen Beteiligten. Was ist denn dein persönliches Highlight innerhalb dieser Zeit oder was die Forschungsergebnisse und Erfahrungen angeht?
Highlights gibt es mindestens irgendwie auf 2 Ebenen aus meiner Sicht. Also wenn man sich darauf einlässt, sich von einer Mutter oder einem Vater erzählen zu lassen, wie das für sie gewesen ist, dass ihr Kind plötzlich nicht mehr bei ihnen lebt, dann ist es emotional unheimlich berührend. Wenn man vor allem dann nicht direkt anfängt zu bewerten, ob jemand was falsch oder richtig gemacht hat in seinem Leben, sondern erstmal anerkennt, dass das eine der grausamsten Erfahrungen auch für die Eltern ist, die sie in ihrem Leben jemals durchlebt haben, dann ist es was sehr Berührendes und in dem Sinne für mich ein Highlight, nicht weil es so toll war, sondern weil es einfach sehr vieles anschaulich macht und vielleicht auch nochmal einen Perspektivwechsel für uns und auch für die Fachkräfte, für die Fachdienste ermöglicht. So, das ist der eine Teil, glaube ich, den ich sehr, sehr bemerkenswert finde und wo ich auch den Eindruck habe, wir haben da richtig was zu bieten mit Abschluss des Projekts. Das andere Highlight, das ist eher jetzt was sehr Positives, so wo ich denke, Mensch, das hat eine unheimliche Strahlkraft, nämlich, dass man zwischen Eltern und Pflegeeltern neue Begegnungsräume schafft, wo sie ihre Vorbehalte abbauen können und wo sie eine Idee davon entwickeln können, wie sie in Zukunft die nächsten Jahre miteinander zum Wohl und im Sinne des Kindes irgendwie ja, leben und sich in ihrem Leben verhalten. Da haben wir innerhalb des Projekts schon erste Erfahrungen gemacht, was das für eine tolle Entwicklung für die Kinder bedeutet. Und das war einfach unheimlich schön mit anzusehen und ja, macht einen mutig, solche Prozesse auch an anderen Stellen ans Laufen zu bringen und zu begleiten.
Wir danken allen Beteiligten, dass sie ihre Sicht der Dinge mit uns geteilt haben. Kooperation beginnt mit dem Kennenlernen und Respektieren der jeweils anderen Perspektive. Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir weitere Folgen dieses Podcasts und eine Fortbildung für Fachkräfte. Zur gegebenen Zeit finden Sie Informationen unter www.kompetenzzentrum-pflegekinder.de und www.perspektive-institut.de. Haben Sie Fragen zum Thema? Dann kontaktieren Sie uns im Kompetenzzentrum Pflegekinder oder beim Institut Perspektive. Schön, dass Sie reingehört haben. Das war Folge Nummer 1 im Podcast Pflegekinderhilfe – Zusammenarbeit in einem Zwei-Familien-System. Dieser Podcast ist entstanden im Rahmen des Projekts Zusammenarbeit mit Eltern in der Pflegekinderhilfe. Durchgeführt vom Kompetenzzentrum Pflegekinder gemeinsam mit seinen Partnern. Das sind die Pflegekinderdienste PIP Pflegekinder in Bremen, PIF Hamburg
sowie Pflegekinderhilfe die Option beim Wellenbrecher e.V. in Herne. Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch Perspektive, das Institut für sozialpädagogische Praxisforschung und Entwicklung in Bonn. Das Projekt wurde gefördert durch die Aktion Mensch.